Das hier ist Teil 2 der Doppelfolge rund um die deutsche Fußballnationalmannschaft bei der WM 1998 in Frankreich. Wenn ihr Teil 1 noch nicht gehört habt, dann steigt da am besten ein. Ansonsten jetzt viel Spaß.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Bundestrainer Berti Vogts ist zurückgetreten. Er zog damit seine Konsequenz aus dem schlechten Abschneiden bei der Fußball-Weltmeisterschaft und dem missglückten Neuanfang der Nationalelf. Zur Begründung sagte Vogts, derzeit werde sehr viel Kritik an ihm festgemacht. Er wolle aber einer guten Entwicklung nicht im Wege stehen.
Am 7. September 1998 tritt Berti Vogts als Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft zurück. Der Druck auf ihn war inzwischen zu groß geworden, sowohl unter den Fans als auch in den Medien. Das sorgte dazu, dass Vogts selbst in der ARD sagte:
Es ist schon bedauerlich, wenn Medienvertreter Spieler informieren und ihnen sehr deutlich sagen, ihr könnt 3 oder 4-0 gewinnen, solange wie dieser Mann Trainer ist, kriegt ihr Feuer von uns. Ich muss sagen, das ist schon enttäuschend. Ja.
Das ist jetzt nichts, was plötzlich kam. Die Stimmung gegen Vogts hatte es schon seit vielen Jahren gegeben. Hier zum Beispiel im Dezember 1994 im Spiel gegen Albanien. Doch während der EM-Titel 1996 noch versöhnte, sorgte die WM 1998 für das Gegenteil. Und da schauen wir nun mal rein. Wie ist es zum Vogts ausgekommen? Das hier ist Teil 2 der Geschichte der Nationalmannschaft bei der Fußball-WM 1998 in Frankreich.
Vielleicht ist der deutsche Fußball zu erfolgreich, das weiß ich nicht.
Wir haben eine Durststrecke zu überwinden, die vielleicht bis zur nächsten Weltmeisterschaft hingehen würde.
Insgesamt aber, meine Damen und Herren, alle taktischen Dinge haben wir angesprochen. Gilt nur ein Fazit für diese Malta-Tournee: mehr Frust als Lust.
Yeah Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau.
From Germany, up goes Klinsmann and Bierhoff! It's 2-2!
Ja, das ist nochmal gut gegangen für die deutsche Nationalmannschaft. Mit 0-2 lag das Team gegen Jugoslawien bereits hinten, aber Tore von Michael Tarnath und Oliver Bierhoff haben dafür gesorgt, dass es doch noch ein 2-2 wurde. Im letzten Gruppenspiel benötigt Deutschland gegen den Iran deswegen ein Unentschieden, um sicher im Achtelfinale zu stehen. Besser wäre aber ein Sieg, um die Gruppe auch zu gewinnen. Zur Halbzeit steht es in Montpellier noch 0-0, doch dann treffen die Deutschen. Gerd Rubenbauer in der ARD.
Schöne Flanke von Hessler und Bierhoff. In der 51. Minute. Heinrich an den Pfosten und Tor. Klinsmann nimmt den Pfostenabpraller nach Bierhoffs Schuss auf. Und besorgt das 2-0.
Fun Fact: Die deutsche Mannschaft hat in diesem Spiel ein Durchschnittsalter von 31,9 Jahren. Das ist bis heute, nach der WM 2022 in Katar, WM-Rekord. Aber die Methusalems hatten es geschafft, die Gruppe gewonnen und trafen im Achtelfinale nun auf Mexiko. Mexiko hatte in der Gruppe E den Einzug ins Achtelfinale geschafft. Im ersten Spiel gab es einen 3-1-Sieg gegen Südkorea, danach jeweils ein 2-2 gegen Belgien und die Niederlande. Dabei lag Mexiko in jedem einzelnen Gruppenspiel zurück. Gegen Belgien und die Niederlande sogar jeweils mit 0-2, schaffte aber auch stets das Comeback. Besonders gefürchtet war, neben den Trikots des Torwarts Jorge Campos, Stürmer Luis Hernandez. Langes blondes Haar und genauso ein wildes Spiel. 3 Tore hatte er bereits in der Vorrunde erzielt. Im Spiel gegen Deutschland steht es zur Halbzeit 0-0. Kurz nach der Halbzeit sticht Hernandez dann aber zu.
Blanco. Hernandez. Coco Mexico. 1 Minute und 33 Sekunden nach Wiederanpfiff. Luis Hernandez.
Johannes B. Kerner hatte das damals im ZDF kommentiert und er sah danach, wie sich Deutschland bemühte, aber erst in der 75. Minute zum Ausgleich kam.
Bierhoff.
Klinsmann, Tor!
Und in der 86. Minute traf dann auch noch Oliver Bierhoff.
Fürsten, Bierhoff, Tor!
Oliver Bierhoff! 2-1 für Deutschland! 86. Spielminute! Gibt's das?
2:1, das war auch das Endergebnis, mit dem Deutschland ins Viertelfinale einzog. Und generell mal ein Wort darüber, wie wichtig Klinsmann und Bierhoff in diesem Turnier waren. Klinsmann als Kapitän wirklich mit unermüdlichem Einsatz vorweggegangen. Er erzielte die wichtigen Tore genauso wie Oliver Bierhoff. Für die damalige Zeit war das wirklich ein tolles Sturmduo, was zu den besten Duos der WM gehörte. Gesucht wurde nun der Gegner. Rumänien oder Kroatien?
Šuker prepares to take this penalty. Can Ladic keep it out? He can't. Croatia are in front after 45 minutes.
Mit 1:0 gewann Kroatien das Achtelfinale gegen Rumänien. Davor Šuker hatte vom Elfmeterpunkt das Tor des Tages erzielt. Kroatien war seit 1991 ein unabhängiges Land und gehörte zuvor noch zu Jugoslawien. 1998 war es dann die erste WM für Kroatien, die starke Spieler in ihren Reihen hatten. Da wären vor allem Davor Šuker, Zvonimir Boban, Robert Jani, Slaven Bilic oder auch aus der Bundesliga bekannt, Zvonimir Soldo aus Stuttgart und Zoran Mamic aus Bochum bzw. Leverkusen. Kroatien hatte sich in der Gruppe als Zweiter gegen Japan, Jamaika und Argentinien durchgesetzt. Gegen Deutschland war das Team trotzdem Außenseiter, auch weil sich bei der Euro 1996 Deutschland noch mit 2:1 gegen Kroatien im Viertelfinale durchgesetzt hatte. Die ersten 40 Minuten sind wohl die besten, die Deutschland bei dieser WM spielt. Ohne Zweifel die stärkste Leistung seit generell langer Zeit. Doch dann gibt's einen Befreiungsschlag der Kroaten. Lothar Matthäus kann den Ball gegen Davor Šuker nicht energisch genug klären und dann muss Christian Wörns diesen Fehler reparieren.
Matthäus, Šuker, oh goodness me, Wörns hopelessly late then. What color will the card be? It's red. He's off.
Christian Wörns foult Davor Šuker, gar keine Frage, aber er bekommt dafür die rote Karte. Meiner Meinung nach eine zu harte Entscheidung. Das Foul ist kurz hinter der Mittellinie und Wörns ist nicht der letzte Mann. Das Problem ist, Christian Wörns spielte damals wirklich eine gute WM. Der Kicker hatte ihm beispielsweise im Spiel gegen Jugoslawien die Note 2 gegeben. Über die gesamte WM hatte er den 6. besten Notendurchschnitt aller deutschen Spieler. Der war zwar nicht unbedingt eigentlich überragend, aber Wörns war ein fester Teil der deutschen Abwehrkette und gerade in der Kombi mit Jürgen Kohler ein echtes Bollwerk. Und ohne ihn kippte das Spiel dann. Noch vor der Pause traf Jani dann zur Führung.
Jani! Jani with a shot, what a goal! Robin Jani for Croatia!
Und in der zweiten Halbzeit spielen es die Kroaten dann clever und kommen durch Vlahovic und Šuker zum 3:0 Endstand.
Boban, Vlahovic, Goran Vlahovic wins it for Croatia. I think they're going to Paris now. Davor Šuker, Šuker through. It's good night and thank you. Davor Šuker has done it.
Damit war Deutschland erneut im Viertelfinale der WM ausgeschieden, wie schon 1994. Für Abwehrchef Jürgen Kohler war es nach 105 Einsätzen das letzte Spiel in der Nationalmannschaft. Das hatte er bereits vor dem Turnier bekannt gegeben. Nach dem Spiel haderte er dann vor allem mit der roten Karte. Das sagte er in der ARD.
Nach meiner Meinung ein unberechtigter Platzverweis. Klar war das ein Foulspiel, aber letzter Mann war ich. Und ich glaube, man kann sagen, heute haben nicht wir das Spiel verloren, sondern der Schiedsrichter. Und ich glaube, das sagt alles.
Und das Ergebnis am Ende, nicht nur diese Höhe, total unverdient.
Auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben riesen Chancen gehabt. Und der Mannschaft ist überhaupt gar kein Vorwurf zu machen. Wir haben alles gegeben. Das Spiel ist mindestens um 2 Tore zu hoch ausgefallen, weil auch wir haben riesen Chancen gehabt, haben sie leider nicht genutzt.
Und auch Berti Vogt sitzt nach dem Spiel bei Waldemar Hartmann im Interview.
Wir wollten nach Paris. Wir sind brutal bestraft worden, von wem auch immer. Dazu möchte ich hier keine Stellung abgeben.
Keine 30 Sekunden später macht er es dann aber doch.
So wie bei dieser Weltmeisterschaft die Schiedsrichter bisher gehandelt haben, war sie wohl vertretbar.
Naja, wenn er letzter Mann gewesen wäre, dann ja. Aber man hat in verschiedenen Situationen gesehen, dass man, ich unterstelle hier nichts. Deshalb möchte ich mich auch nicht weiter zu diesem Schiedsrichter äußern. Bis zu diesem Zeitpunkt haben wir das beste Spiel abgeliefert. Und danach, wie gesagt, ich möchte mich nicht hier wiederholen, haben wir alles versucht. aber jetzt weiter nach da auf gewisse Dinge hinzuweisen, ist sinnlos.
Und sogar nochmal.
Ich suche auch nicht die Schuld beim Schiedsrichter. Und nur wenn man alle Spiele gesehen hat, muss man schon die ein oder andere Schiedsrichter entscheiden, noch einmal sich vor Augen halten. Und das war in England so. Vielleicht ist der deutsche Fußball zu erfolgreich, das weiß ich nicht. Aber es waren schon seltsame Entscheidungen, die da von einigen Herren getroffen worden sind. Ob es da eine Anordnung gab, das weiß ich nicht.
Jo, also Fuchs schiebt die gesamte Schuld nach der Niederlage auf den Schiedsrichter und ich kann es auch irgendwie in dieser emotionalen Lage direkt nach dem Spiel verstehen. Das war wirklich das beste deutsche Spiel seit Ewigkeiten. Für mich war die rote Karte auch wirklich der Knackpunkt und eine Fehlentscheidung. Von daher kann ich seine Reaktion, wie gesagt, gerade in dieser kurzen Zeit nach dem Spiel schon verstehen. Aber andererseits, der deutsche Fußball war einfach damals nicht besser als das Viertelfinale. Die Mannschaft war nicht nur alt, sondern spielte auch alten Fußball. Auch auf diese Kritik ging Vogts nochmal ein.
Natürlich muss eine neue deutsche Nationalmannschaft aufgebaut werden. Allerdings müssen wir dementsprechend auch die Spieler haben. Und wenn man sagt, hier, unsere Mannschaft ist zu alt, dann muss man nachfragen, wo sind die jungen Spieler? Wo lässt man unsere Jugend eine Chance? Wo lässt man unsere Talente eine Chance? Und das sind Fragen, mit denen muss ich persönlich erst einmal klarkommen. Und ich bin nicht immer der Buhmann oder der Müllhaufen der deutschen Nation.
Diese Frage nach dem Wie geht es jetzt weiter, ist natürlich direkt nach dem Abpfiff schwierig zu beantworten. Aber ARD-Experte Günther Netzer fand einige Worte.
Die neuen Namen, sehen Sie da welche?
Na, er hat sich nicht Gedanken erst seit dem Ausscheiden gemacht, nicht seit dem heutigen Tag. Er hat sich im Vorfeld der Weltmeisterschaft vor vielen Jahren schon Gedanken gemacht, wie es im Grunde genommen weitergehen muss. Nur jetzt stellt sich eine völlig andere, fast dramatische Situation, weil etablierte Spieler, Weltklasse-Spieler einfach aufhören. Und man muss von heute auf morgen, muss man aus der Jugend irgendwelche Spieler herholen, die diese Lücken schließen. Und davor hat er immer schon gewarnt, dass das eine ganz große Schwierigkeit sein würde für den deutschen Fußball. Und ich frage mich auch, wie es weitergehen soll, wenn man von deutscher Seite jetzt genügend Geduld aufbringt, dass man sagt, wir geben dem neuen Trainer eine Menge Zeit, um eine neue Mannschaft heranzubilden.
Wissen Sie denn mehr als wir, weil Sie sagen neuer Trainer?
Nein, nein, ja natürlich Berti Vogt sein wird, um Gottes Willen, ich würde alles andere als Katastrophe bezeichnen. Auch er sollte solche Gedanken überhaupt gar nicht hegen, die werden völlig fehl am Platze, weil er ist der ideale Mensch, eine neue Mannschaft aufzubauen. Er hat im Jugendbereich gearbeitet wie kein anderer, er versteht das wie kein anderer. Aber man muss Berti Vogts dann in diesem Augenblick muss man Zeit lassen, dass man sagt, kurzfristige Erfolge gibt es unter Umständen gar nicht mehr. Wir haben eine Durststrecke zu überwinden, die vielleicht bis zur nächsten Weltmeisterschaft hingehen würde. Und da müssen wir Deutschen, auch ich, muss dann einfach umdenken, dass wir sagen, nein, nein, wir können das einfach nicht erwarten. Wir müssen diesen jungen Spielern, die in der Bundesliga ja keine Zeit kriegen, sich zu etablieren, selbst in den Vereinsmannschaften haben sie ja keine Stammplätze, wie sollen sie dann erstklassige Nationalspieler werden? Dieses muss man einfach in Kauf nehmen, dass man sagt, Durststrecke, kurzfristige Erfolge gibt es nicht, nächstes Ziel ist WM in 4 Jahren.
Also schon ein interessanter Ansatz zu sagen, wir müssen als deutsche Fans und Medien Geduld mit der deutschen Mannschaft haben und uns auch mal zurücknehmen. Denn genau diese Ära zwischen der WM 1998 und der WM 2002 ist es ja, die für viele als Tiefpunkt in die Geschichte der deutschen Nationalmannschaft eingehen sollte. Aber zurück zur WM 1998. Die hatte beim damaligen DFB-Präsidenten Egidius Braun nämlich für schlaflose Nächte gesorgt. Deswegen wollte er eine Veränderung. So hörte sich das damals in der Tagesschau an.
Und Herren, für den deutschen Fußball soll das Ausscheiden der Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Frankreich eine Zäsur bedeuten. Der Präsident des Deutschen Fußballbundes Braun sprach in einem ARD-Interview von einer Stunde des Aufbruchs. Er kündigte besondere Anstrengungen bei der Förderung des Nachwuchses an, um den anstehenden Generationswechsel zu erleichtern. Zugleich stellte sich Braun hinter Bundestrainer Vogts. Auch Vogt selber räumte Spekulationen über einen Rücktritt aus.
Vogts bleibt also Trainer, aber er warnte auch bei der Pressekonferenz direkt nach dem Ausscheiden in Nizza.
Man darf sich nicht wundern, wenn bei der nächsten Nominierung der ein oder andere Nicht-Stammspieler einmal zur Nationalmannschaft nominiert wird. So weit sind wir schon im deutschen Fußball.
Kapitän Jürgen Klinsmann ließ seine Zukunft nach der WM noch offen.
Ich weiß auch selber noch nicht, ob ich überhaupt noch weitermache, aber das möchte ich auch erst in den nächsten Monaten herausfinden. Ich werde mich erstmal mit meiner Familie zurückziehen Und soll ich dann nochmal entscheiden, vielleicht noch ein Jahr dran zu hängen, dann spielt es auch keine Rolle, ob das ein paar Monate später ist.
Klinsmann kehrte allerdings nicht in die Nationalmannschaft zurück. Somit war das 0:3 auch sein letztes Spiel für Deutschland. In den nächsten Wochen gab es weitere Rücktritte. Lothar Matthäus und Thomas Helmer erklärten ihren endgültigen Rücktritt. Auch Andreas Möller und Thomas Hässler erklärten ihren Rücktritt, schlossen eine zukünftige Rückkehr allerdings nicht aus. Für die deutsche Nationalmannschaft ging es also unter Berti Vogts und ohne wichtige Säulen der Vergangenheit weiter. Die ersten Spiele nach dem WM-Aus gab es dann im Mittelmeer auf Malta. Die sogenannte Malta-Reise sollte das endgültige Ende von Berti Vogts als Trainer der Nationalmannschaft sein. Die größte seiner personellen Entscheidungen zum Neustart war damals wohl Stefan Effenberg, nach 4 Jahren Pause wieder in die Nationalmannschaft zu holen. Effenberg hatte bei der WM 1994 ja den deutschen Fans den Mittelfinger gezeigt und wurde daraufhin aus der Nationalmannschaft geschmissen. Bei der Malta-Reise war auch er dabei und sollte den Neuaufbau anführen. Das Problem war, es war kein wirklicher Neuaufbau. Und viel jünger wurde die Nationalmannschaft auch nicht. Das Spiel gegen Malta ging Berti Vogts beispielsweise mit folgender Mannschaft an: Oliver Kahn, Jörg Heinrich, Markus Babbel, Marco Rehmer, Jens Nowotny, Stefan Beinlich, Stefan Effenberg, Mario Basler, Olaf Marschall und Oliver Bierhoff. Später kamen dann noch Oliver Neuville, Ulf Kirsten, Paulo Rink, Stefan Passlack und Michael Tarnert dazu. Das Spiel an sich war ebenfalls so spektakulär, wie diese Namen gerade geklungen haben.
Und das war ein Eigentor. Ein wunderschönes, in Anführungszeichen, wird mir das gestatten, Eigentor von De Bono. Oh, und Brinkert. Das war zwangsläufig. Und ja, Stefan Passlack, wer sagt's denn? Was tut ihm das gut? So lange weg vom Fenster, dann taucht der rechte Abwehrmann plötzlich im Sturm auf.
2:1 gewann Deutschland gegen den Fußballzwerg Malta und spätestens da war klar, dass Vogts nicht mehr weitermachen konnte und wollte. Er wirkte nach dem Spiel sprach, aber vor allem auch richtig, richtig kraftlos. Auf die Frage nach der armseligen Leistung seiner Mannschaft sagte er nur:
Man muss natürlich auch den Gegner sehen.
Auf Malta gab es jedoch noch ein weiteres Spiel gegen Rumänien. Dort schoss Christian Nerlinger in der 85. Minute den 1:1 Ausgleich.
Nerlinger! Ja! Das gönnt dem Christian Nerlinger. Ich sagte ja, warum nutzt man seine Offensivqualitäten zu wenig? Es sollte man ihn nicht abschreiben.
Aber auch in diesem Spiel viele ältere Spieler, junge Spieler wie Michael Ballack oder Marco Reich vom Meister Kaiserslautern oder auch Mustafa Dogan kamen überhaupt erst gar nicht zum Einsatz. Und so fasste Gerd Rubenbauer die Malta-Reise nach dem Spiel in der ARD passend zusammen.
Genug des in den ersten 45 Minuten grausamen Spiels, das in der zweiten Halbzeit eine leichte Steigerung und Seiten der deutschen Mannschaft erfuhr. Insgesamt aber, meine Damen und Herren, alle taktischen Dinge haben wir angesprochen, gilt nur ein Fazit für diese Malta-Tournee: mehr Frust als Lust.
Und so gab es nach der Malta-Reise auch den Rücktritt von Berti Vogts, wie ihn der damalige DFB-Pressesprecher Wolfgang Niersbach hier bei einer Pressekonferenz verkündete.
Ja, Berti Vogts hat am heutigen Montagnachmittag unseren Präsidenten Egidius Braun in einem Telefonat darum gebeten, ihn mit sofortiger Wirkung aus seinem noch auf unbestimmte Zeit befristeten Vertrag zu entlassen. Der Präsident hat dieser Bitte auf Rücktritt entsprochen.
2.951 Tage lang, also 8 Jahre, 4 Wochen und einen Tag war Berti Vogts Nationaltrainer der deutschen Mannschaft. Er holte den EM-Titel 1996 und zog 1992 auch ins Finale der EM ein. Durch diese Malta-Reise war der mediale Druck auf Vogts, der sowieso schon extrem hoch war, inzwischen aber einfach unerträglich geworden. Die Sehnsucht nach gutem Fußball und einer Veränderung war einfach zu groß.
Es ging so weit, dass er sich in seiner Menschenwürde verletzt fühlte, verletzt fühlen musste.
Vor allem die Bild-Zeitung hatte wirklich eine wochenlange Kampagne gefahren und schrieb unter anderem: Berti, bitte geh. Auch am 7. September, dem Tag des Rücktritts, belagerten die Bild-Redakteure das Haus seiner Familie.
Hier sind Grenzen erreicht worden, die ihn sehr verletzt haben, die ihn sehr getroffen haben.
Vor 2 Jahren veröffentlichte der Redakteur Steffen Hudemann von Radio Bremen einen interessanten Beitrag über das Aus von Berti Vogts und ging dabei schon auf die schwierigen Voraussetzungen ein, die er hatte. Denn Deutschland war bei der WM 1990 ja Weltmeister geworden. Und der elegante und große Franz Beckenbauer sagte nach dem Spiel:
Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird.
Also das ist schon ein großer Rucksack. Nun folgte der kleine Terrier Vogts, der Arbeiter, auf den eleganten Beckenbauer. Mit Berti Vogts Erfolg, dem EM-Titel 1996, verbindet man allerdings bis heute eher Namen wie Oliver Bierhoff, Matthias Sammer, Jürgen Klinsmann oder Andreas Möller. Mit den Misserfolgen von 94 oder 98 dagegen eher Berti Vogts. Nach dem Rücktritt begann beim DFB dann die Suche nach einem Nachfolger. Am Ende dieser Odyssee wurde es das Duo aus Erich Rübeck und Uli Stielicke. Sie sollten Deutschland in eine denkwürdig schlechte Zeit führen. Doch das ist eine ganz andere Geschichte. So, das war Teil 2 der Geschichte rund um die deutsche Nationalmannschaft bei der WM 1998 in Frankreich. Erstmal, ich habe es schon häufig erwähnt, aber ich muss es immer tun, wenn es zurück in diese Epoche geht, weil es mir bei der Recherche eben so viel geholfen hat. Vielen Dank an Schnipp08, der auf seinem YouTube-Kanal wirklich viele tolle Schätze aus der damaligen Zeit hochgeladen hat. Ohne ihn wäre diese Episode wirklich nicht so geworden, wie sie am Ende geworden ist. Also Schnipp, vielen lieben Dank nochmal, dass du dir deine Zeit nimmst, das alles digitalisierst und das hochlädst. Das sind wirklich Schätze, die aufbewahrt werden sollten. Und jetzt die Frage an euch: Wie bewertet ihr denn eigentlich die Ära von Berti Vogts beim DFB? Schreibt mir eure Meinung gerne mal in die Kommentare. Da bin ich echt gespannt drauf. Oder auf Spotify, da errichte ich so eine kleine Umfrage. Da könnt ihr gerne mal abstimmen. Würde mich auf jeden Fall interessieren, wie ihr auf die Ära Vogts zurückblickt. Die ganzen Daten findet ihr in den Shownotes oder auch direkt auf yeahfootball.de. Fußball.de. Ansonsten vielen lieben Dank nochmal fürs Zuhören, macht's gut und bis zur nächsten Episode.